OpenAI selbst muss ein Interesse daran haben, dass die Qualität seiner Trainingsdaten hoch ist. Und die wird nicht hoch sein, wenn die primäre Prämisse ist, es darf nichts kosten und Hauptsache es ist viel Zeug.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Herz und KI. Nach den Europawahlen 2024 wurde viel gesprochen vom großen Rechtsruck, der stattgefunden hat im EU-Parlament. In Deutschland ist dabei die AfD zur bundesweit zweitstärksten Kraft geworden, konnte vor allem unter jüngeren Wählern zwischen 16 und 24 einen Zuwachs erzielen. Und neben Deutschland sieht es da in den anderen 26 EU-Staaten ganz ähnlich aus. Zum Beispiel in Italien mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihrer Fratelli d'Italia. In Österreich, da sind mit der FPÖ und in Frankreich mit Rassemblement National die Rechtspopulisten die stärkste Kraft geworden. Also insgesamt kann man sagen, die konservativen Parteien, die Rechtsaußenparteien gehören zu den großen Gewinnern der Wahlen. Und die Suche nach Antworten, die ist auch im vollen Gange. Es wird immer wieder Zukunftsangst genannt als Grund, also Zukunftsangst aufgrund vieler nationaler und internationaler Krisen, die sich einfach auswirken auf das Gefühl von Stabilität im Leben, auf den Arbeitsmarkt, auf den Wohlstand, auf die Perspektiven. Und bei der AfD wird auch gesagt, dass die es eben einfach geschafft hat, Jugendliche mehr zu erreichen, weil ihre Präsenz auf sozialen Medien viel stärker ist als jene der etablierten Parteien. Und in diesem Zusammenhang möchten wir in dieser Folge einen weiteren Aspekt aufgreifen, den es zu betrachten wert ist. Wir werden in dieser Folge darüber sprechen, ob es möglich ist, dass auch bei generativer künstlicher Intelligenz, also in Form von Chatbots wie zum Beispiel ChatGPT und Co., dass es auch hier einen Rechtsruck geben könnte. Also damit ist dann gemeint, dass die Chatbots in ihrem Output, in ihren Antworten vermehrt rechtes Gedankengut vermitteln. Das wirkt auf den ersten Blick wahrscheinlich so ein bisschen seltsam und vielleicht auch an den Haaren herbeigezogen. Es bedarf auf jeden Fall einer Erklärung. Die ist ein bisschen technisch, wobei ich aber glaube, dass das für euch ZuhörerInnen sehr spannend sein kann. Denn ich zumindest finde, dass man, je mehr man über die Funktionsweise von KI-Tools weiß und das also nachvollziehen kann, desto besser kann man sie später auch verwenden. Und das Ganze entmystifiziert auch so ein bisschen diese KI-Technologien, was ja auch ganz gut ist. ChatGPT und andere Sprachbots wie zum Beispiel Google Gemini, Jasper, Neuroflash, also was es da alles so gibt, sie alle beziehen ihr Wissen aus dem Internet. Das heißt, sie werden anhand riesiger Datenmengen aus dem Internet trainiert. Und um an diese Inhalte heranzukommen, werden dann Softwareprogramme verwendet. Die nennt man dann Crawler, also aus dem Englischen übersetzt Kriecher. Manchmal nennt man die auch Bots oder Spider. Und diese Crawler, die kriechen sich quasi das Internet entlang auf die Websites, strecken ihre Fühler aus und versuchen dann alles in ihre Griffel zu bekommen, was sie sich da unter Nagel reißen können, Texte, Bilder, Videos. Diese Inhalte kopieren sie, speichern sie in einer Datenbank und die werden dann zum Training der Sprachmodelle genutzt. Das gilt, wie gesagt, für alle diese Sprachmodelle und ich werde aber einfach der Einfachheit halber immer von ChatGPT sprechen. Es kam in der Vergangenheit im Zusammenhang mit ChatGPT auch immer wieder zu Urheberrechtsstreitigkeiten, weil einfach viele, zum Beispiel Medienhäuser oder auch Autoren, eben nicht möchten, dass ChatGPT auf deren urheberrechtlich geschützte Inhalte zugreift, um damit lernen zu können und das auch später im Output dann weiterzugeben, weil das eben ihrer Meinung nach eine Verletzung von Urheberrechten darstellt. So ist es unter anderem schon zu Klagen gekommen, zum Beispiel der US-amerikanischen Tageszeitung New York Times gegen ChatGPT. Und mittlerweile reagieren eben viele andere Medienhäuser auch auf diese Vorgehensweise, auf diesen Datenbezug von ChatGPT und blockieren die Crawler auf ihren Websites, um ihre Inhalte zu schützen. Das heißt, diese großen Sprachmodelle wie ChatGPT können dann nicht mehr auf die Seiten zugreifen, auf die Inhalte. Es hat aber auch Nachteile für die Nachrichtenseiten, denn durch diese blockierten Crawler ist man insgesamt nicht mehr so gut auffindbar im Internet mit der Seite. Also die Sichtbarkeit im Internet in Suchmaschinen leidet darunter. So, und jetzt kommen wir eben zum Knackpunkt. Es liegen wenige, aber dennoch liegen Studien vor, die aufgreifen, dass zumindest in den USA die eher rechtsdenkenden und schreibenden Medien ihre Websites eben nicht blockieren, während der Großteil der führenden liberalen US-amerikanischen Nachrichtendienste das eben machen. Zu diesen Studien kann ich auch noch ganz kurz was sagen. Es handelt sich um eine Studie aus diesem Jahr vom KI-Startup Originality AI. Die ist zum Ergebnis gekommen, dass von den 44 führenden Nachrichtenseiten der USA, also da gehören dann zum Beispiel die New York Times dazu, Washington Post, Guardian, dass über 88% ihre Webcrawler blockieren. Und ergänzt wurde diese Untersuchung dann von der US-amerikanischen Computerzeitschrift Wired, die feststellte, dass unter diesen 88% der führenden US-amerikanischen Nachrichtenseiten, die die Crawler blockierten, wiederum keine einzige der 9 führenden rechten Nachrichtenseiten war. Dazu gehören dann in den USA zum Beispiel Fox News oder Daily Caller oder Breitbart. Das bedeutet, wenn ChatGPT und Co. nicht mehr Zugang zu den neutraleren oder eher liberalen Inhalten haben, aber vermehrt Zugriff auf rechtes Gedankengut, dann anhand dieser Daten trainiert wird und das dann dementsprechend auch weitergibt an NutzerInnen, kann das also zu einer Verzerrung führen, zu einem einseitigen Bezug von Informationen für Sprachmodelle. Also es kann zu einseitigen Sichtweisen führen, da man einfach Informationen nicht mehr von überall bezieht. Wir wollen darüber sprechen, wie wahrscheinlich das ist, ob wir uns da tatsächlich Sorgen machen müssen, was den Output von Sprachmodellen angeht, und sprechen darüber heute mit unserem Gast. Einige von euch kennen ihn vielleicht als Rationalist aus seiner Spiegel-Kolumne. Er ist auch Bestseller-Autor. Sein neuestes Buch zum Beispiel Männer, die die Welt verbrennen. Und er leitet seit 2016 in Hamburg den Studiengang Digitale Kommunikation. Dabei gehört zu seinen Schwerpunkten der digitale Journalismus, Machine Learning und die algorithmische Kuratierung von Medieninhalten. Er leitet auch Forschungsprojekte, die sich mit Fragen der Wechselwirkung von digitaler Medientechnologie und Öffentlichkeit befassen. Und ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Stöcker.
Danke für die Einladung.
Hallo Christian. Ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass du dabei bist. Ich würde dich auch gerne bitten, dass du dich vielleicht nochmal selbst ein bisschen vorstellst für unsere HörerInnen. Also sicherlich habe ich auch einiges auslassen müssen, weil du eine sehr umfangreiche Vita auch hast. Genau, dass du vielleicht einfach nochmal erklärst, was du alles so auf die Beine gestellt hast und warum das auch relevant ist für dieses heutige Thema, warum du deswegen auch so viel Expertise einbringen kannst.
Also für das heutige Thema ist, also vielleicht sind zwei Sachen am wichtigsten. Also ich bin eben von Haus aus Psychologe, Kognitionspsychologe. Ich habe kognitionspsychologische Grundlagenforschung gemacht. Und was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass die theoretischen und zum Teil auch technischen Grundlagen der ganzen Machine Learning Systeme von heute überwiegend von Psychologen gelegt worden sind. Also die wichtigsten so Urtexte aus den 80ern, die im Prinzip sozusagen zu dem führen, was jetzt gerade passiert, die stammen alle von Psychologen. Mhm. Ich habe tatsächlich in den 90ern mal in Bristol studiert, ein Jahr lang. Also ich habe mein Diplom und meinen Doktor habe ich in Würzburg gemacht, aber dazwischen war ich mein Jahr in England. Und da gab es damals schon einen Kurs, der hieß Connectionism. Das war ein Jahr lang dauernder Kurs, der sich ausschließlich mit neuronalen Netzwerkmodellen, aber damals eben noch zur Simulierung von menschlichen Verhaltensdaten beschäftigt hat. Mhm. Also ursprünglich sind das alles Modelle, die gemacht sind, um menschliches Verhalten anders abzubilden, als das bis dahin der Fall war. Und das hat mich damals schon wahnsinnig interessiert. Ich habe dann auch Seminare über künstliche Intelligenz und Bewusstsein gehalten als Doktorand in Würzburg und so weiter. Und dann bin ich aber Vollzeit in den Journalismus gewechselt, habe sehr lange beim Spiegel in den Ressorts Wissenschaft und Netzwelt gearbeitet, habe das Ressort Netzwelt 5 Jahre lang geleitet. Und da hat natürlich auch sozusagen die Entwicklung dieser des KI-Booms, den wir jetzt heute sehen, eine ganz wichtige Rolle gespielt. Also ich habe damals, weiß nicht auch genau, ich habe meine Kollegen ganz wahnsinnig gemacht, 2015, 2016, als AlphaGo erst irgendwie wissenschaftlich publiziert wurde und dann den damals weltbesten Go-Spieler Lee Sedol geschlagen hat, also ein auf Machine Learning basierendes Go-Spielsystem, was damals bis dahin als unmöglich galt, sowas zu bauen. Ich habe immer gesagt, das ist ein Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Meine Kollegen haben mich alle ein bisschen komisch angeguckt. Mittlerweile guckt keiner mehr komisch. Mhm. Aber also ich bin von diesem Thema schon sehr lange besessen. Auch ich habe auch als Teenager schon Bücher in den 80ern Bücher über KI gelesen. Da gibt es übrigens immer noch Texte, die heute noch genauso relevant sind wie damals. Ich empfehle sehr Einsicht ins Ich von Daniel C. Dennett und Douglas Hofstadter von Anfang der 80er Jahre. Ein Philosoph und ein Informatiker, die ein Buch über künstliche Intelligenz gemacht haben, das zusammengesetzt ist aus Texten anderer Autoren, die sie dann kommentieren. Das ist wahnsinnig interessant.
Der Nostradamus der KI.
Genau. Also das ist so mein grober. Und da bin ich 2016 eben an die Hochschule für angewandte Wissenschaften gewechselt, habe auch da meine Studierenden von Anfang an immer mit KI getriezt. Das war auch in den ersten Jahren noch so, dass da viele gesagt haben, was soll das denn? Macht jetzt auch keiner mehr. Mhm. Ne? Deswegen, also ich habe so ein bisschen die, ich könnte jetzt kein Machine Learning System programmieren, aber mir die Grundmechanismen habe ich schon relativ lange verstanden. Mhm. Und die gesellschaftlichen Auswirkungen interessieren mich eben sehr.
Super. Wir steigen auch sofort in unser Gespräch ein. Also wir sind ja schon im Gespräch, aber mit den Fragen, ob es bei ChatGPT einen Rechtsruck geben könnte. Zuvor gehen wir hier nochmal ganz kurz für ein paar Sekunden in eine Werbung. Bis gleich also.
Werbung. Liebe mit Herz und KI-HörerInnen, seid ihr bereit für geballtes Wissen rund um künstliche Intelligenz? Dann besucht das Big Bang KI Festival am 11. und 12. September 2024 in Berlin-Kreuzberg. Das B2B-Event ist der ideale Ort zum Netzwerken und zum gemeinsamen Wissensaustausch rund um die Themen KI, Medizin der Zukunft und Unternehmertum. Unter dem Motto "Wir machen den Mittelstand fit für die Zukunft" bietet das Big Bang KI Festival jede Menge Möglichkeiten, über neue Innovationen, Technologien und aktuelle Entwicklungen zu sprechen. Erlebt vielfältige Keynotes, mitreißende Panel Talks und zielführende Masterclasses von renommierten SpeakerInnen, unter anderem aus den Bereichen Wirtschaft, Gesundheitswesen und künstliche Intelligenz. Sichert euch jetzt euer Ticket unter bigbangkifestival.de und erlebt 2 Tage voller Innovation, Inspiration und Networking. Mit dem Code BigBangPodcast bekommt ihr 25% Rabatt auf eure Tickets.
Genau, und wir sind wieder zurück. Und Christian, es geht gleich los mit der ersten Frage. Ich habe wahnsinnig lange geredet in der Einleitung und trotzdem nur grob umreißen können, was es auf sich hat mit dem Training von generativer KI. Aber ich glaube, das ist echt auch sehr spannend und wichtig und würde das gerne noch ein bisschen weiter aufbröseln lassen jetzt von dir. Kannst du uns nochmal erklären, also wie genau funktioniert dieses Training von großen Sprachmodellen durch das Internet? Wie funktioniert das?
Also ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass, also du hast vorhin einmal den Begriff Wissen gebraucht. Ich würde sagen, ChatGPT weiß nichts. ChatGPT, Wissen ist die falsche Kategorie für das, was diese Sprachmodelle können und tun. Sondern was die machen ist, aus großen Text, also wir reden ja jetzt von Text erstmal, großen Textmengen, also so elementar das klingt, statistische Zusammenhänge zu lernen. Also wenn dieses Wort da steht, dann ist in meinem riesigen Trainingsdatensatz am häufigsten dieses Wort, am zweithäufigsten dieses Wort, am dritthäufigsten dieses Wort. Und zwar in Wirklichkeit ist das nicht auf der Ebene von Worten, sondern auf der Ebene von sogenannten Tokens. Das sind so einzelne Schnipsel von Worten, also zum Silben, aber zum Teil auch nur einzelne Buchstaben. Und wenn da eben aufsteht, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass als nächstes Gabe kommt, enorm. Ja, und dass dann als nächstes Schnitzel kommt nach dem Auf, ist unwahrscheinlich bis unmöglich. Das ist im Prinzip, also statistische Zusammenhänge innerhalb von Texten, das ist das, was Sprachmodelle lernen. Und auf Basis dieser statistischen Zusammenhänge generieren sie dann selbst eigene Texte, bei denen man an der sozusagen an der Art, wie dann gewürfelt wird bei jedem einzelnen neuen Token, das generiert wird, drehen kann. Also man kann sagen, gib mir öfter mal die unwahrscheinlichere Fortsetzung oder gib mir die am häufigsten in deinem Datensatz ist, also sozusagen die bis auf Basis deines Trainingsdatensatzes wahrscheinlichste. Und das führt uns natürlich zu deinem Ausgangspunkt, zu deiner Frage. Also es ist sicher so, es gibt ein berühmtes Manetekel-Beispiel aus der Frühzeit der KI. Da hat Microsoft mal einen Chatbot namens Tay auf Twitter losgelassen Und dieser Chatbot hat unmittelbar gelernt aus der Interaktion mit Nutzerinnen und Nutzern auf Twitter. Und dann hat sich da eine Gruppe von Trollen zusammengetan und diesen Chatbot, hey, innerhalb von 24 Stunden in einen absoluten Vollblut-Nazi verwandelt. Ja, okay. Der ständig, ja. Also der in Deutschland die justiziable Dinge sagt, die ich jetzt nicht wiederhole.
Ja. Ja.
Und ihn dann sofort, Microsoft hat das Ding dann abgeschaltet. Also ja. Wenn man sozusagen es zulässt, dass eine lernende Maschine im Live-Betrieb trainiert wird, dann ist immer die Gefahr, dass die verzerrte Ergebnisse liefert, weil irgendjemand sich einen Spaß draus macht, die verzerrt zu trainieren. Das klingt so ein bisschen, die Studie, die du zitiert hast, klingt so ein bisschen so, als ob das jetzt in den USA gerade in ganz großem Stil versucht wird. Ja, also dass diese Rechtsradikalen, würde ich sagen, überwiegend Medien aus deutscher politischer Perspektive sind, bis Breitbart, Daily Caller und sowas, sind alles rechtsradikale Medien, die sind nicht konservativ, ja, die sind rechtsradikal. Und natürlich haben die ein Interesse daran, dass sozusagen das, was in ihren Texten steht, dazu genutzt wird, solche Modelle zu trainieren. Es gibt tatsächlich in den USA ja bislang eher die Debatte oder die Behauptung, die auch von solchen Leuten wie Elon Musk und so weiter vertreten wird, die ChatGPT und andere solche Modelle, auch die von Google, die seien zu woke, ja? Ja, also irgendwie zu links.
Ja. Bei Grok ist es ja auch eben so, ne, dass er das eben nicht haben will.
Genau, Grok soll irgendwie sozusagen so ehrlich rechtsradikal sein wie Elon Musk selbst.
Genau.
Und also muss man dazu sagen, ne, auch Elon Musk vertritt mittlerweile Positionen, die aus deutscher Perspektive klar, nicht, da gibt es kein Vertun, klar rechtsradikal sind, vertritt Verschwörungstheorien, insinuiert immer wieder mal die jüdische Weltverschwörung, der große Bevölkerungsaustausch und so weiter. Der Mann ist wirklich sehr, sehr, sehr weit abgedriftet. Und das betrifft sozusagen auch so ein bisschen dieses Trainingsdatenthema. Also ich glaube, es ist ein bisschen unscharf zu sagen, dass es da darum geht, dass die falschen politischen Positionen irgendwie ein größeres Gewicht bekommen, sondern das Problem ist, dass die meisten dieser Plattformen eben auch permanent Desinformation verbreiten. Und das wiederum ist was vor allem auch OpenAI und andere besorgt machen sollte, denn wenn die Qualität der Daten und die in ihre Trainingsdatensätze eingehen, sinkt, weil die primär aus Desinformationsmedien stammen, dann wird auch die Qualität des Outputs sinken. Das hat nichts zu tun mit politischer Ausrichtung, sondern einfach mal mit Faktizität und Korrektheit und nicht versehentlich Verschwörungstheorien verbreiten.
Also, das heißt, weil es ist ja sowieso im Bereich der künstlichen Intelligenz so viel noch in so einem nebulösen Bereich, weil man sich einfach selten auf Studien beziehen kann, weil es diese einfach noch nicht gibt. Aber deiner Einschätzung nach hat es definitiv eine Auswirkung und eine negative Auswirkung, wenn Medienhäuser ihre Websites sperren.
Nee, so würde ich es nicht formulieren. Ich würde sagen, ich halte das für eine reale Möglichkeit. Aber man muss ja, also gehen wir noch einen Schritt zurück. Wir wissen nicht, was in den Trainingsdatensätzen von OpenAI zum Beispiel drin ist, weil OpenAI das nicht mehr verrät. Das war anfangs noch so, mittlerweile wird das nicht mehr verraten. Wir wissen, es gibt diesen berühmten zum Beispiel Common Crawl Datensatz, das ist im Prinzip so eine Art Open Source Ressource mit vielen, vielen Millionen gecrawlten Webseiten. Da sind auch welche dabei, was auch nicht ganz unproblematisch ist, die hinter Paywalls stehen. Also da sind zum Teil oder die lauter Raubkopien vorhalten, irgendwelche Seiten, auf denen schwarz kopierte Bücher sozusagen zum Lesen verfügbar waren und so. Da stecken alle möglichen Dinge drin, die aus urheberrechtlicher Sicht problematisch sind. Das dürfte einer der Gründe sein, warum OpenAI darüber jetzt nicht mehr so viel redet. Und die New York Times zum Beispiel klagt ja gerade und ist nicht die einzige Organisation. Bei Bildgeneratoren ist das Gleiche. Getty klagt. Getty, also viele sagen, ihr habt sozusagen hier Maschinen gebaut, die ihr mit unserem Inhalt gefüttert hat und die dadurch entsteht Wert und von diesem Wert sehen wir nichts. Also ich glaube, im Endeffekt wird sich dieses Thema früher oder später juristisch regeln. Und ich glaube auch, dass es nicht im Interesse von OpenAI ist, eine Breitbart- und Daily Caller-basierte KI in den Markt zu bringen, weil die wird einfach schlechtere Ergebnisse liefern. Andererseits kann ich auch die Position der New York Times verstehen, die sagt ja, also solange wir da keinen roten Heller dafür sehen, und es gibt ja also in diesem Prozess, da gibt es so Beispiele, die New York Times da vorgelegt hat, also bestimmte Texte generiert werden, die dann zum Teil wortwörtlich denen entsprechen, die in den New York Times erschienen sind. Da kann man schon sagen, naja, also wie viel von diesem Trainingsmaterial ist eigentlich sozusagen mehr oder weniger in Form eines Plagiats dann nachher im Output enthalten.
Ja, und ich glaube, auch bei der New York Times war ja auch das Problem, dass es teilweise OpenAI Informationen gesogen hat, die eigentlich hinter so einer Bezahlschranke war für den New York Times. Also es gibt ja einen offenen Bereich, aber dann auch nochmal für Abonnenten etwas. Und dass sie sogar an diese Informationen rangegangen sind. Und das ist dann natürlich wirklich kritisch. Das sind ja Inhalte, für die ansonsten Menschen bezahlen müssen. Und dann saugt sich das OpenAI quasi umsonst raus. Genau. Ne?
Also das ist ja so ein bisschen so ein Silicon Valley Grundprinzip, dass man erstmal was macht und dabei auch gerne Urheberrechte verletzt und dann hinterher entweder um Erlaubnis fragt oder wartet, bis man vor Gericht gezerrt wird. Und genau das ist jetzt im Moment der Fall. Also ich glaube, man kann diese, womit wird OpenAI in Zukunft trainiert und wer macht den Zugang zu Crawlern dicht, Thematik nicht trennen von den Prozessen, die da gerade laufen. Denn dass die New York Times sozusagen nicht vor Gericht ziehen kann und sagen, das ist nicht in Ordnung, dass ihr das gemacht habt und gleichzeitig immer noch diesen Zugang offen lassen, sodass OpenAI argumentieren kann, ja, ihr scheint ja kein Problem damit zu haben, weil unsere Crawler können ja immer noch oder was auch immer, welche Crawler können immer noch bei euch vorbeikommen und das alles einsammeln, ist ja klar, dass das irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Im Grunde, ich glaube, ich würde diese Debatte tatsächlich tendenziell eher umdrehen. Also es ist eben so, dass diese großen Sprachmodelle, das sind ja wirtschaftliche Produkte, in die sind Inputs reingeflossen und am Ende werden diese Produkte monetarisiert. Und im Moment gibt es für die Leute, die diese Inputs zur Verfügung gestellt haben, absolut keine Kompensation.
Ja.
Und das muss sich ändern. Das werden auch deutsche Medienhäuser früher oder später sagen. Also wir hatten ja im Prinzip so eine ähnliche Debatte mal in Deutschland im Zusammenhang mit dem sogenannten Leistungsschutzrecht für Medieninhalte. Ja, das auch damals hieß es ja, wir machen jetzt den, das ist ein anderer Crawler, muss man dazu sagen. Ne? Suchmaschinen-Crawler sind nicht das gleiche wie Datensatz-Crawler für Sprachmodelle. Aber damals hieß es, wir machen jetzt hier die, wir sperren jetzt robots.txt, heißt die Datei, die auf jeder Webseite drauf ist. Wir sperren jetzt die Roboter, die Bots aus. Und dann kann Google keine mehr von unseren Inhalten anzeigen in Ergebnislisten, weil Google macht das die ganze Zeit und schöpft daraus Wert und wir sehen keinen roten Heller. Und da hat sich dann allerdings für die Medienhäuser relativ schnell rausgestellt, dass das eine ganz blöde Idee ist, weil dann der Traffic von Suchmaschinen natürlich einbricht und man von diesem Traffic wesentlich mehr hat, als wenn man jetzt irgendwie noch ein paar Pfennige von Google erbetteln würde. Aber ich glaube, dass der Vergleich tatsächlich hinkt in diesem Fall, weil das die Bedeutung von den Texten, die da gecrawlt werden für Sprachmodelle, ist wesentlich höher als die Bedeutung von Nachrichtentexten, die man mit Google finden kann. Weil das meiste, was die Leute googeln, sind eben keine Nachrichten. Aber ohne Text-Trainingsdatensätze würden eben große Sprachmodelle einfach gar nicht existieren. Und natürlich brauchen die hochwertige Datensätze. Ja. Also ich glaube, dass diese Debatte auf dieser Ebene im Endeffekt ausgetragen werden wird. Und im Moment ist es möglicherweise so, dass irgendwie die rechten amerikanischen Medien da jetzt gerade eine Lücke sehen, in der sie sozusagen versuchen können, irgendwie den Diskurs zu beeinflussen. Die nächste Frage ist, also, muss man auch noch sagen.
Ganz kurz unterbrechen darf. Also du hast schon den Eindruck, dass das etwas sehr Gezieltes ist, also dass es nicht ein Zufall ist, dass eben viele Medienhäuser sagen, wir blockieren die Crawler, weil wir nicht möchten, dass da OpenAI zugreifen kann und dass eben diese rechten Medien das ganz absichtlich und gezielt nicht tun, in der Hoffnung, dass sie eben ihre Botschaften besser verbreiten können.
Ja, also ich habe dafür keine Evidenz, aber ich halte es für sehr plausibel, weil diese Debatte, die ganze KI ist zu woke, die ist in den USA ja sehr laut. Ja, das ist das ist zu einem Kulturkampfthema gemacht worden. Und Elon Musk ist von Anfang an damit angetreten. Er hat ja ursprünglich, sollte seine KI Truth AI heißen. Also so mit der Behauptung, die anderen lügen. Und das ist so, steht so sehr im Vordergrund. Und es ist natürlich schon sehr lange so und auch erkennbar, das wissen wir jetzt aus der Desinformationsforschung, dass natürlich die amerikanische Rechte gezielt strategische Kommunikation betreibt und zwar durchaus mit einem gewissen Weitblick betreibt und dass sie versuchen sozusagen strategisch dieses Feld zu besetzen mit einer Maßnahme, die ja ganz einfach ist, nämlich einfach nichts machen, das halte ich für ziemlich plausibel, aber ich habe keine eigenen Daten, um das jetzt zu bestätigen oder zu widerlegen.
Nee, die gibt es tatsächlich auch nicht. Also wir hatten in den vergangenen, vor zwei Podcast-Folgen hatten wir auch zum Thema, ob künstliche Intelligenz Wahlen beeinflussen kann, weil das ist natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel ChatGPT oder andere generative KI nutzen möchte, um sich zum Beispiel zu Wahlprogrammen zu informieren oder insgesamt zu Kandidaten oder so, ist natürlich auch mal Vorsicht geboten. Da gibt es natürlich auch jede Menge verzerrte Ergebnisse und deswegen ist es ja auch so interessant. Ich meine, in den USA sind im November die US-Präsidentschaftswahlen. Das ist natürlich dann auch eine Frage, wo beziehen die jüngeren Leute sich vielleicht mittlerweile ihre Informationen her? Und da ist es dann nicht ganz unrelevant, was für Informationen vielleicht auch bei ChatGPT und Coda halt ausgespuckt wird.
Ne? Ja, wobei, also wenn man dazu, gibt es zwei wichtige Dinge zu wissen. Also einmal ist es so, es ist tatsächlich erstaunlich schwierig, das Wahlverhalten von Leuten zu beeinflussen. Also wie viel, welche Rolle Medien in jeder beliebigen Form dabei spielen, ist immer noch eine offene Frage. Natürlich ist es nicht so, dass die gar keine Rolle spielen, aber ich sag mal, die Menschen formen ihr Weltbild relativ früh und sie suchen sich dann auch tendenziell, Stichwort Confirmation Bias, also Bestätigungsverzerrung, sie suchen sich dann tendenziell Informationen, die zu ihrem Weltbild passen und so weiter und so weiter. Ich würde mal tippen, nach wie vor, also Fox News alleine ist für das amerikanische Wahlergebnis sehr viel wichtiger, viel, 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 viel wichtiger als ChatGPT es jemals sein kann. Und wahrscheinlich ist auch für selbst Facebook immer noch wichtiger als ChatGPT es. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute tatsächlich auf eine Plattform wie ChatGPT gehen und fragen, was soll ich denn wählen oder so, oder sich über irgendwie politische Themen da informieren. Denn generell muss man ja sagen, also ich würde dringend immer noch davon abraten, wenn ich eine Frage über die Welt habe, ein Sprachproduktionssystem zu fragen. Denn wir wissen immer noch, dass Sprachproduktionssysteme einfach oft im Brustton der Überzeugung absoluten Blödsinn reden. Und dass sie nicht in der Lage sind, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, weil sie ja nichts wissen. Sie stellen ja, sie bilden ja nur statistische Zusammenhänge innerhalb der Datenbasis ab, mit der sie trainiert worden sind. Und deswegen erzählen sie oft einfach Unsinn. Und man kann aber nie wissen, wann sie Unsinn erzählen und wann nicht. Ich habe mal eine Zeit lang immer, wenn ich Vorträge gehalten habe, so einen Test gemacht mit Leuten, nämlich vier Definitionen des Begriffs Bruttoinlandsprodukts gezeigt, drei aus irgendwelchen Wirtschaftslexika und eine von ChatGPT. Gut, das ist jetzt die Version davor, aber ich glaube, das Grundprinzip ist schon aufrechtzuerhalten. Und die meisten Leute können nicht erkennen, welche die von ChatGPT ist. Aber die von ChatGPT enthält eben einen absolut gravierenden, grundlegenden Fehler. Die ist sehr hübsch formuliert so und klingt auch so total wissenschaftlich, aber da steht da was drin, was einfach falsch ist. Und man kann sich nicht darauf verlassen, dass es einem keinen Blödsinn erzählt. Also wenn ich mich wirklich informieren will, sollte ich da wirklich einen anderen Weg wählen, als ein Sprachproduktionssystem zu benutzen. Und ich denke auch, also welche Rolle ein Sprachproduktionssystem bei der Wahlentscheidung von Amerikanerinnen und Amerikanern spielen werden, ist schwer vorherzusagen, aber ich würde sagen, es wird eine sehr, sehr kleine Rolle sein bei dieser Wahl jetzt. Die Frage ist, wie ist das in 5 Jahren, wie ist das in 10 Jahren, also mittelfristig sozusagen, was für ein Weltbild vertreten KI-Systeme eigentlich, ist durchaus eine relevante Frage. Ich glaube, im Moment ist es akut politisch, jetzt halte ich es nicht für so bedrohlich.
Ich wollte gerade sagen, denn es ist ja auch so, dass die Medien, die wir konsumieren, auch alle eine bestimmte Haltung vertreten. Und wenn wir jetzt Tageszeitung lesen, dann ist es ja auch ein Unterschied, ob wir jetzt die Taz lesen oder die FAZ. Da sind ja auch unterschiedliche Botschaften enthalten. Also das heißt, du würdest sagen, dass momentan der Einfluss von traditionellen Medien noch viel stärker ist als der von generativer KI.
Der von traditionellen Medien, aber auch der von, je nachdem, mit wem man zu tun hat, unter Umständen der von TikTok und dann wiederum der von dem jeweiligen Feed, das die Leute da zu sehen kriegen. Ja, also wir sind ja umgeben von sehr komplexen Systemen zur Sortierung von Medieninhalten. Die ganze Zeit. Alle. Ja, egal, ob das jetzt Insta ist oder X oder einfach nur die Startseite, die einem Firefox anzeigt, ja, die aus Pocket-Artikeln besteht, wenn man den Browser aufmacht. Immerzu werden wir von allen Seiten bombardiert mit irgendwie algorithmisch kuratierten Medieninhalten. Und die kommen aus allen möglichen Richtungen. Also wir sind tatsächlich heute eher mit mehr unterschiedlichen, gegenteiligen politischen Positionen konfrontiert, als das früher der Fall war. Dass es irgendwie Filterblasen im engeren Sinne gibt, ist gar nicht so richtig. Das sagt die Forschung mittlerweile eher was anderes. Aber innerhalb bestimmter einzelner Plattformen gibt es halt schon Silos. Und wenn man innerhalb von TikTok erstmal auf dem AfD- und Migrationsangst-Trichter angekommen ist, dann wird man da wahrscheinlich, wenn man sich für diese Sachen interessiert, dann auch bleiben. Und das heißt, wir haben es mit einer wahnsinnig komplexen Medienumgebung, mit unheimlich komplexen Wechselwirkungen zu tun. Mhm. Und in dieses ohnehin schon sehr unübersichtliche System treten jetzt zusätzlich auch noch Sprachproduktionssysteme hinein. Aber die werden im Moment, glaube ich, noch nicht so eine zentrale Rolle spielen.
Ja, du hast es ja selber schon gesagt, man tastet sich so ran, man macht irgendwas mit irgendwelchen KI-Technologien, merkt dann im Nachklapp, oh, das ist noch nicht geregelt, das hätte ich vielleicht auch nicht machen sollen oder das ist in so einem Graubereich, dann kriegt man was auf die Finger, eventuell oder auch nicht, und dann geht's irgendwie weiter. Und dass die USA auch sehr viel mutiger sind als in Europa, da ist man ja dann doch vielleicht etwas ambivalenter und ein bisschen vorsichtiger und versucht vielleicht auch ein ganz bisschen ethischer vorzugehen, was die Anwendung von KI-Technologien angeht. Weißt du denn, was Entwickler von Sprachmodellen bisher tun und darauf reagieren, dass sie merken, sie können jetzt eben nicht mehr von überall ihre Trainingsdaten beziehen, weil Medienhäuser dementsprechend auch schon selber reagiert haben? Also gibt es da schon irgendwelche Entwicklungen, wie die Entwickler selbst darauf reagieren?
Also ich würde davon ausgehen, dass hinter den Kulissen da ganz viel verhandelt wird, weil, wie gesagt, auch die Hersteller oder die Betreiber von großen Sprachmodellen haben ja ein Interesse an qualitativ hochwertiger Information und Breitbart liefert keine qualitativ hochwertige Information. Es gibt auch Medienhäuser, die schon Verträge haben. Also Springer zum Beispiel hat einen Vertrag mit OpenAI abgeschlossen. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt die Qualität von OpenAI verbessern wird oder nicht. Dazu sage ich nichts. Aber natürlich ist das hinter den Kulissen im Gange. Und so, es wird diese Mischung aus juristischem Druck und irgendwie Business-Absprachen wird die nächsten Jahre vermutlich bestimmen. Und am Ende wird irgendwie ein Modell stehen, bei dem irgendwie auch die Leute, die tatsächlich Inhalte herstellen, auf ihre Kosten kommen, denke ich. Denn also klar ist ja, also wenn man jetzt Journalismus mal als Beispiel nimmt, ne? Ich sage immer, die KI geht nicht zur Pressekonferenz, ja, die schickt keinen Korrespondenten ins Kriegsgebiet und so weiter und so weiter. Also die irgendwoher müssen die Informationen ja kommen. Und die schwimmen nicht irgendwie einfach so durchs Netz, sondern da sind in der Regel am Ende dann doch Leute beteiligt, die halt ein Interview führen oder was auch immer machen. Ne? Oder wenn man sich einen anderen Bereich anguckt, also wissenschaftliche, es gibt KIs, die werden trainiert mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Und die werden möglicherweise eines Tages oder in gar nicht allzu ferner Zukunft auch total interessante Ergebnisse liefern. Also schon vor ein paar Jahren gab es so ein Paper, das zeigt, also wenn man so eine KI trainiert mit einem riesigen Datensatz aus Papers aus dem Bereich Materialforschung, dann kann die plötzlich neue Substanztypen vorschlagen, auf die bisher noch keiner gekommen ist. Also die Qualität des Trainingsdatenmaterials ist für die Qualität des Outputs von Sprachmodellen einfach von extrem hoher Bedeutung. Und auch wenn alle so tun, als sei das nicht so, gibt's halt in der Qualität von der Berichterstattung von Fox News, Breitbart und Daily Caller Unterschiede zu der Qualität der Berichterstattung der New York Times, der Washington Post oder von CNN. Und da gibt's in den USA gibt's ja diese Reality has a well-known liberal bias. Ja, also die Realität ist verzerrt nach links sozusagen. So müsste man das in Deutschland sagen, weil halt sowas wie Klimawandelleugnung ist halt ein Thema der Rechten. Und also die Realität oder die Gefährlichkeit von Covid-19 in Frage stellen und so weiter. Also ganz viel von dem, was unter Rechtsradikalen populäre Positionen sind, ist halt einfach Desinformation. Und das wissen die Leute auch bei OpenAI. Bei Elon Musk bin ich nicht so sicher, aber ich denke, bei Microsoft, mit dem OpenAI sehr eng verzahnt ist, wissen das die Leute auch. Und bei Bill Gates zum Beispiel ist sehr, sehr klar, dass die Klimakrise ein riesiges Problem ist. Und also diese Deals werden stattfinden müssen, alleine deshalb, weil diese Dinger sonst mehr oder weniger wertlosen Output liefern. Ich glaube, das ist das, was tatsächlich bevorsteht.
viele KI, generative KI-Anbieter, die bringen ja mittlerweile auch schon Quellenangaben. Bei der Bezahlvariante von ChatGPT ist das ja auch schon der Fall oder bei anderen Gemini oder so. Ich glaube, das wird auch an Bedeutung gewinnen, oder? Dass die Leute eben auch nicht nur einfach eine Antwort ausgespuckt bekommen, sondern dass es vielleicht später mal verpflichtend ist, dass sie auch immer angeben, woher sie jetzt gerade ihre Quellen bezogen haben.
Absolut. Ne? Also ich habe tatsächlich vor, ich glaube, anderthalb Jahren schon mal eine Kolumne geschrieben, drüber steht, wie man eine KI baut, der man trauen kann. Und da war das ein zentraler Punkt. Also in dem Moment, in dem ich gesagt bekomme, da kannst du nachgucken. Und dann muss ich da aber auch, wenn ich da nachgucke, wirklich das finden, was in dem KI-generierten Output steht. Ja, das Problem ist natürlich, dass so eine KI unter Umständen dann auch ihre Quellen konfabuliert. Ne? Also das ist kein triviales Problem, denn es ist ja nicht so, wie gesagt, ChatGPT weiß nichts. Es ist nicht so, dass das Ding in eine Datenbank guckt und sagt, hier ist der relevante Fachartikel und aus dem fasse ich jetzt einen Auszug zusammen, sondern es erzeugt eine statistisch plausible Textergänzung und erzeugt dann anschließend möglicherweise einen Quellenverweis, der dazu irgendwie passt. Aber ob das, ob in dem Quellenverweis wirklich das drinsteht, was das Programm generiert hat oder was die KI generiert hat, ist Frage zwei. Also wenn das gewährleistet wäre, würde ich sagen, wenn man sich darauf absolut verlassen kann, ich kriege eine Quelle, die ist gut, aus Science oder Nature oder was auch immer, und was ich hier präsentiert bekomme, steht da auch drin, dann kann man einer solchen Sprach-KI natürlich wesentlich mehr trauen. Sehr klar.
Es steht ja auch noch alles am Anfang. Also wenn man jetzt mal überlegt, was für wahnsinnige Fortschritte allein ChatGPT in den letzten zwei Jahren gemacht hat, dann ist natürlich auch davon auszugehen, dass in 5 oder 10 Jahren das sehr viel raffinierter ist und natürlich dann dementsprechend auch viel mehr Regulatorien da dran hängen. Mich interessiert da total, wie benutzt du ChatGPT? Also benutzt du ChatGPT und wenn ja, wofür?
Ich eigentlich immer nur für irgendwelche Sachen auszuprobieren. Also ich benutze in meinem Alltag tatsächlich, ich brauche keine Software, die mir Texte schreibt. Das mache ich lieber selber. Mhm. Ja. Es macht mir auch nicht, ich habe das mal, also vor einiger Zeit, ich habe mir Artikel geschrieben über die Geschichte der Hackerkultur für auf Politik und Zeitgeschichte. Und dann habe ich tatsächlich vorher mal probiert, ChatGPT diesen Text schreiben zu lassen und sogar ein paar Bücher angegeben, die es bitte zitieren soll und so. Und da kommt halt irgendein generischer Larifari-Text dabei raus, der ist geeignet, wäre jetzt geeignet für irgendein, weiß ich nicht, Kundenmagazin oder, ne, also so, wo wichtig ist, dass da was steht und dass das nicht komplett verkehrt ist, aber das ist sozusagen der Qualitätsanspruch. Und damit kann ich nicht arbeiten. Da muss ich dann, ich muss dann wirklich von vorne anfangen und das Ding selber von Grund auf schreiben. Insofern habe ich davon nicht so viel. Ich habe mal spaßeshalber mir irgendwann für so einen Smart Speaker, der bei mir zu Hause rumsteht, mir eine App geschrieben, mit der ich ChatGPT Fragen stellen kann, die es dann beantwortet, also eine Antwortmaschine gebaut sozusagen. Mhm. Und da ist es eben auch so, also wenn man dann da fragt, ChatGPT, wer waren denn die Langobarden, dann bekommt man eine Antwort, da klingt sehr interessant und da kommen alle möglichen Sachen drin vor und manche davon sind aber einfach komplett falsch. Und davon habe ich nichts. Also ich glaube, es gibt Bereiche, in denen kann man diese Software gut einsetzen. Leute, die irgendwie so Katalogtexte schreiben müssen oder generischen Textoutput produzieren und so, für die ist das total nützlich. Sich Dinge zusammenfassen zu lassen, ist total nützlich. Ja, das ist viel einfacher, also vielleicht nicht mit ChatGPT, sondern mit einer spezialisierten Anwendung. Da gibt es ja mehrere, mit denen man sich irgendwie Paper zusammenfassen lassen kann und so. Ne? Also in dem Moment, ich sage, hier ist eine Basis, arbeite bitte mit der, dann wird die Qualität im Zweifelsfall höher. Aber für mich ist es überwiegend eigentlich immer nur, bislang immer nur Experiment. Und das, was ich tatsächlich mache in meiner täglichen Arbeit, funktioniert einfach wesentlich besser, wenn ich selber mache. Da bin ich aber wahrscheinlich jetzt nicht repräsentativ für irgendwas.
Mhm, ja. Das heißt, wir halten so ein bisschen fest, also du siehst tatsächlich schon ein gewisses Risiko oder dass es plausibel ist. Es kann zu einer Verzerrung kommen, was den Output von generativer KI angeht. Und es kann dazu kommen, dass es deswegen einfach nicht mehr ausgewogen ist. Aber was könnte man deiner Meinung nach dann dagegen tun? Also welche Maßnahmen kann man ergreifen? Wir hatten schon eben darüber gesprochen, also man kann natürlich versuchen, dass es verpflichtend ist, dass immer eine Quellenangabe da sein muss, dass man einfach weiß, woher beziehe ich gerade eine Information. dass man Verträge abschließt mit Medienhäusern, so dass man eben darauf achtet, dass es sehr ausgewogen ist, der Datenbezug. Was für Maßnahmen fallen dir vielleicht noch ein?
Naja, es gibt ja was, was die Betreiber von solchen Sprachmodellen sowieso auch schon die ganze Zeit machen, nämlich, darüber wird vergleichsweise wenig gesprochen, nämlich, dass da menschliche Raterinnen und Rater irgendwie Outputs generieren und die dann bewerten und sagen, ja, das möchten wir lieber nicht. Also sag das bitte nicht. Das ist ja auch der Vorwurf, es ist alles viel zu woke. Ja, also wenn dann da, also wir wollen halt nicht, dass du dich rassistisch äußerst. Und wenn in deinem Output was Rassistisches drinsteht, dann kriegst du von uns sozusagen ein zusätzliches Lernsignal, das dir sagt, diese Art von Output bitte nicht. Also dieses, dass da sozusagen, dass das Trainingsmaterial auch aus menschlichem Feedback besteht, das ist ja schon der Fall. Und ich denke, dass werden die, je mehr die Nutzung zunimmt und je relevanter diese Sprachmodelle für alle möglichen Anwendungen werden, desto stärker wird auch das zunehmen müssen. Und die Frage ist sozusagen, das ist natürlich was, was wir auch Suchmaschinen zum Beispiel schon ganz lange machen. Ne? Die lassen sich Ergebnisseiten produzieren und dann gibt es halt eine Qualitätskontrolle, die sagt, nee, Holocaust-Leugnung wollen wir nicht auf der ersten Trefferseite haben. Das funktioniert oft erschreckend schlecht. Ja, und das hat sehr lange gedauert, bis Google die Holocaust-Leugner-Sites von der ersten Seite gebracht hat. Jahrelang hat das gedauert. Aber das sind ja auch lernende Maschinen, Suchmaschinen, auch in diese lernenden Maschinen wird immer wieder von menschlichen Ratern eingegriffen. Ich denke, also, dass man ein Heer von Leuten beschäftigt, die immer zu gucken, ob die Maschine eigentlich Blödsinn produziert, da werden die Betreiber nicht drum rumkommen. Und das ist natürlich wahrscheinlich ein relativ gutes Werkzeug, könnte ich mir vorstellen. Je nachdem, wie tief man diese Maßstäbe, die dann da generiert werden, in das System reinkriegt. Und das andere ist nochmal, OpenAI selbst muss ein Interesse daran haben, dass die Qualität seiner Trainingsdaten hoch ist. Und die wird nicht hoch sein, wenn die primäre Prämisse ist, es darf nichts kosten und Hauptsache es ist viel Zeug. Ja, das ist genauso wie wenn man ernährt sein Kind auch nicht mit Junkfood, ja, dann und lässt es nur TikTok gucken und was auch immer, Fix und Foxy Hefte lesen. Ja, dann da kommt kein Kind dabei raus, das dann in der Schule erfolgreich sein kann. Und genauso muss das Interesse von OpenAI sein, dass die Qualität der Trainingsdaten hoch ist. Und da gehe ich mal davon aus, dass da hinter den Kulissen Leute intensiv daran arbeiten, dass das so ist und so bleibt und dass sie nicht versehentlich desinformationsverbreitende rechtsradikale Propagandaschleudern bauen.
Christian, ich schiele hier leider schon so ein bisschen auf die Uhr. Ich komme zu meiner letzten Frage und da würde ich dich nochmal um eine Einschätzung bitten, wie du die Zukunft siehst von KI und Sprachmodellen im Kontext der politischen Meinungsbildung. Also welche Rolle wird es da spielen? Welche Entwicklung erwartest du da in der nahen Zukunft, also in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Naja, also ich denke, dass es gibt mehrere Entwicklungen. Es wird sicher, wir werden in den nächsten Monaten schon und Jahren eine absolute Schwemme von KI-generierter Desinformation sehen. Ja, also sowohl Text als auch Bild als auch Bewegtbild, als auch vor allem Sprache, also das irgendwie gefälschte Wortmeldungen von irgendwelchen Politikerinnen oder so. Ne? Sowas gibt's auch alles schon. Gibt's jede Menge Real-World Beispiele dafür. Das ist allerdings nur ein Teil einer noch viel größeren Menge von Desinformation da draußen, die halt auch ohne KI relativ billig und einfach zu generieren und in Umlauf zu bringen ist, sei es, indem man einfach ein Bild aus dem Zusammenhang reißt und sagt, das ist jetzt hier in Ägypten und in Wirklichkeit war es in Marokko oder so. Sowas sehen wir ununterbrochen, ja, in großen Massen. Das andere ist, ich denke, die Redaktionen werden, und das wissen wir auch in Deutschland, alle großen Redaktionen fragen sich, wie arbeite ich denn mit KI? Und insofern wird KI, und dann wird sie irgendwann nicht mehr KI genannt werden, einfach in vielen Kontexten zu einem Werkzeug, wie viele andere werden, mit denen man halt irgendwie Dinge schneller, einfacher erledigt. Also dass man sagt, hier ist die DPA-Meldung, schreib mir die bitte so um, dass sie klingt wie wie wir so sprechen, ja, wir als Spiegel, wir als FAZ, wir als Süddeutsche, und dann liest dahinterher nur noch jemand rüber und guckt, ob alles stimmt, und dann geht's auf die Seite. Ne? Also sowas ist, würde ich sagen, steht uns unmittelbar bevor. Das heißt, da wird dann sozusagen werden Arbeitsabläufe innerhalb von traditionellen Medienhäusern sich ein bisschen verändern mit zusätzlichen Werkzeugen. Und mittelfristig werden wir vielleicht auch irgendwie so, so Content-Schleudern sehen, die, indem sie aus irgendwelchem zusammengeklaubten Material Zeug produzieren, einfach für lau und vollständig automatisiert immer zu Inhalte bauen und die auf Seiten ausspielen, um die dann Werbung rum ist, um damit ein bisschen Geld zu verdienen. Sowas gibt's auch, ja. Also es gibt eine amerikanische Organisation, namens NewsGuard, hat mal 50 Seiten gefunden, einfach indem sie nach bestimmten Standardformulierungen gesucht haben, die so ein OpenAI ChatGPT-Output enthält. So, I'm sorry, I cannot complete this prompt zum Beispiel. Ja? Und da findet man eine Seite, die da sind angeblich lauter Nachrufe für Prominente drauf. Manche davon sind echte Nachrufe auf Leute, die gerade gestorben sind, und andere ist halt ein Nachruf auf Joe Biden. Ja. Und, ne, also sowas ist schon im Gange, und das sind dann so billige Methoden, irgendwie im Internet Geld zu verdienen, wie wir sie früher auch schon in anderen Kontexten gesehen haben. Also auch so Fake-Schrott wird einfacher herzustellen. Die Grenzkosten für die Produktion von Inhalten sinken noch weiter. Was unter Umständen, und das ist sozusagen eine überbande negative Folge, dazu führt, dass es noch schwieriger wird, wirklich anständigen Journalismus refinanzieren, weil die Menge der Werbeplätze im Internet einfach sich immer noch weiter multipliziert und es noch schwerer wird, mit Werbung Geld zu verdienen. Was bedeutet, die Strategie vieler großer Medienhäuser mittlerweile dann doch, sich über Paywalls das Geld direkt zu holen, ist wahrscheinlich die einzige, mit der man mittelfristig überleben kann.
Mhm. Christian, ich danke dir ganz herzlich für ein wirklich super spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen tollen Input.
Ich danke euch. Macht's gut.
Lieben Dank auch an euch ZuhörerInnen. Ich danke euch für eure Zeit. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Schreibt uns das gerne als Kommentar, was ihr zu diesem Thema denkt. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns auch ein bisschen von eurer Zeit schenkt, indem ihr nochmal schnell unseren Podcast abonniert, denn damit unterstützt ihr dann unsere Arbeit. Wir freuen uns auch über Kritik und Lob, vor allem auch immer über Anregungen. Also zu welchem Thema würdet ihr hier gerne in unserem Podcast demnächst eine Folge hören? Das könnt ihr uns jederzeit schicken, entweder an podcast@jdb.de oder hier unter dem Podcast. Und damit verabschiede ich mich dann mit dieser Folge. Wenn ihr möchtet, dann hören wir uns auch ganz bald wieder. Bis dahin genießt ihr dann hoffentlich den Sommer und die schöne Zeit. Und bis ganz bald dann hier bei Mit Herz und KI. Thank you.